BirdLife-Gezwitscher. Der Vogelpodcast von BirdLife Österreich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von BirdLife-Gezwitscher, dem Vogelpodcast von BirdLife Österreich. Danke, dass Sie wieder reinhören. An dieser Stelle wäre es ganz fein, wenn Sie den Podcast abonnieren und so unsere Vogelschutzarbeit unterstützen. Heute sprechen wir über heimische Rohrsänger mit dem Fokus auf die Bestimmung von Teichrohrsänger, Schilfrohrsänger, Sumpfrohrsänger, Drosselrohrsänger und Mariskensänger. Denn das gehört sicher nicht zu den einfachsten Dingen in der Ornithologie. Zu diesem Thema spreche ich mit meinem Kollegen Erwin Nemeth, der sich seit mehr als 30 Jahren regelmäßig im Schilfgürtel des Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel aufhält und sich auch deshalb sehr gut mit heimischen Rohrsängern auskennt. Danke, Erwin, dass du heute wieder bei einer Podcast-Folge dabei bist.
Ja, sehr gerne. Lisa?
Ganz allgemein starten wir einfach mit der Frage Nummer 1. Welche Rohrsänger bzw. Rohrsängerverwandte kommen denn in Österreich vor? Vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick geben.
Die Rohrsänger sind eine sehr einförmige Gruppe, die unscheinbar ausschauen. Brown Job für die Bestimmer oft. Oft versteckt, man hört sie meistens nur. Und dazu möchte ich weiter aussehen. Die Rohrsänger sind trotzdem eine unglaublich spannende Familie. Obwohl sie so einförmig ausschauen und vielleicht für einen Birdwatcher nichts Besonderes sind, wenn sie so einen Teichrohrsänger hören, zeigt die Familie eine unglaubliche Vielfalt an Anpassungen. Also bei den Rohrsängerverwandten gibt es 60 Mitglieder und die Arten kommen vor Westpalearktis, Zentralasien, aber sie kommen auch vor über den ganzen Pazifik verstreut auf Inseln, Verwandte. Und bei uns sind die Vögel Zugvögel, entweder Kurzstreckenzieher oder Weitstreckenzieher oder extrem mit Distanzen zurückliegend wie der Sumpfrohrsänger. Und wenn man von den Rohrsängerartigen redet oder Verwandten, dann gehören auch der Gelbspötter dazu oder der Orpheusspötter. Meistens meinen die Leute aber unter Rohrsänger direkt die Vögel, die an Feuchtgebiete gebunden sind. Also ungefähr 30% von dieser Gruppe sind an Feuchtgebiete gebunden und speziell adaptiert an das Leben dort. Wir haben in Österreich das Glück, dass wir von diesen engeren Gruppe der Rohrsänger 5 verschiedene Arten haben, die direkt sympatisch zum Beispiel am Neusiedlersee vorkommen. Früher waren es sogar 6 Arten, die hier gebrütet haben. Da war der Seckenrohrsänger dabei. Und der Neusiedlersee ist insofern speziell, weil er so große Populationen von diesen Arten hat. Ja, das kann ich später noch was sagen. Und er ist auch speziell, weil er ein Ausgangspunkt da war für die Untersuchung der Arten. Und da muss ich vor allem einen oder zwei Namen nennen. Das ist einerseits Bernd Leisler, der hier seit einem Neusiedlersee-Disc gemacht hat über Rohrsänger und den Grundstein gelegen hat und sein enger Mitarbeiter Hans Winkler. Und die beiden haben im Laufe der letzten Jahrzehnte sehr wichtige Publikationen gemacht über die Ökomorphologie der Arten, wie sie angepasst sind in der Lebensform. Aber sie haben auch einen etliche Wissenschaftler inspiriert und Studenten an den Neusiedlersee gebracht, die dann mit Rohrsängern weitergearbeitet haben. Und insofern ist auch der Neusiedlersee wissenschaftshistorisch wichtig für die Rohrsänger. Natürlich gibt es andere auch, wie in England oder in Schweden oder in Deutschland, aber das wäre wichtig zu erwähnen. Und die Erkenntnis, die mit Neusiedlersee und Rohrsänger verbunden ist, ist sicher von Leisler Winkler die Anpassung ans Habitat. Wobei ich gleich jetzt einwerfen muss, ich selber habe nie direkt mit Rohrsänger gearbeitet. Ich habe sie nur gezählt, sehr ausführlich gezählt mit Kollegen. Also ich kann über Bestände reden und wir haben auch über Habitatbeziehungen. Aber Hardcore-Rohrsänger-Arbeiter war ich nicht. Und jeder, der an die Rohrsänger interessiert ist, dazu gibt es ja wirklich unglaubliches, gutes Vogelbuch, eines der besten Vogelbücher überhaupt, die hier geschrieben worden sind. Das sind die Reed Warblers von Bernd Leisler und Schulze Hagen. Das weiß ich nur, jeden, der damit mehr darüber wissen will, dann kann ich das nur sehr empfehlen zu lesen. Es geht von Systematik bis zu Anpassung an Kuckucke, bis zu Zugverhalten, bis zu sexueller Selektion und so weiter. Es geht quer durch die Bank. Und vieles, was ich jetzt sage, beruht auf diesem Buch auch. Und ich kann vielleicht ein bisschen was sagen, was wir da gemacht haben mit dem Rohrsänger. Aber eigentlich stehe ich beziehe mich hauptsächlich auf diese Arbeiten.
Danke, jetzt. Erwin. Ich glaube, für die breite Bevölkerung heißt es schon, du hast mit Rohrsängern gearbeitet, wenn du sie gezählt hast. Ich glaube, das kann man schon so sagen.
Ja, aber ich habe jetzt keine Verhaltensforschungsarbeit gemacht. Da gibt es mehrere Kollegen in Österreich, wie der Roy Herbert oder Birgit Fessel, oder die das genauer gemacht haben. Ich habe im Schilf sehr viel gearbeitet, in alle möglichen Arten, und wir haben gezählt, die Rohrsänger. Jetzt vielleicht einmal zu erklären, was ist denn so besonders an diesen unscheinbaren Vögeln? Erstens mal, sie sind angepasst an, sie sind Insektenfresser, meistens Fluginsekten, aber die sie meistens von Blättern abernten, also nicht so klassisch wie ein Fliegenschnäpper. Und die Rohrsänger, die jetzt direkt im Schilfgürtel drinnen sind, die sind sehr gut angepasst ans Klettern und vertikale Strukturen. Also das heißt, sie haben lange Beine, kräftige Beine, und ein Anpassungsmerkmal, um schnell auf einem senkrechten Halm hinauf zu klettern, ist die lange Hinterzehe. Und Weltmeister im Klettern ist der häufigste Rohrsänger eigentlich. Das ist der Teichrohrsänger. Der kommt ist die häufigste Art am Neusiedlersee. Also da fließt jetzt die Arbeit von mir und meinem Kollegen Michi Dvorak ein. Wir nehmen an, dass am Neusiedlersee ungefähr, sagen wir so, in einem Durchschnittsjahr 150 Brutpaare gibt, mit einem ungarischen Anteil. Also wirklich ein sehr häufiger Vogel. Das sind jetzt sicher weniger, weil weniger Wasser da ist. Der Teichrohrsänger ist ein häufiger Vogel in Europa. Er ist ein Klimagewinner. Also er hat sich nach Norden ausgebreitet in den letzten Jahrzehnten und kommt jetzt überall häufiger vor. Anderer Vogel, Teichrohrsänger ist einfarbig gefärbt, kann jeder nachschauen im Bestimmungsbuch natürlich, gibt es auch die App von BirdLife, auf die ich hinweisen möchte. Und der hat eine Schwesternart, das ist der Sumpfrohrsänger, der sehr ähnlich ausschaut, ein bisschen kürzeren Schnabel hat, ein bisschen mehr graubraun ist, ein bisschen höheren Kopf hat, der nicht so stark an reine Schilfgebiete gebunden ist, sondern eher an Gräben vorkommt, mit seiner Mischvegetation, Schilf, Hochstauden, Brennnesseln. Den kennt jeder, der auch viele Vogelbeobachter am Land, entlang von Gräben im Frühjahr. Ein sehr, sehr guter Sänger, der vom Gesang her ein bisschen ähnlich klingt wie der Gelbspötter, der hat sich über Sängerverwandten gehört. Das ist einer der am weitesten zieht. Das heißt, der zieht bis nach Südost an den Spitz von Afrika. Das heißt, er macht dazwischen eine Pause. Um das zu schaffen, verlegt er die Mauser ins Winterquartier. Das ist Ungewöhnliches für unsere Singvögel, weil er keine Zeit hat.
Ganz kurz, der zieht auch besonders früh dann ab, oder?
Der bleibt praktisch nur 2 Monate hier. Und zieht früh ab, macht einen Zwischenstopp, also wahrscheinlich unsere Vögel auch in Äthiopien, und zieht dann weiter. Der verlegt das sein Gesangslernen auf den Zug. Das heißt, man hat bei dem Vogel, wenn er singt, immer wieder Imitationen drinnen, die er von afrikanischen Vögeln gelernt hat. Es hat einmal eine Wissenschaftlerin gegeben, die hat das genau untersucht, und ich habe es in meinem Kopf, 40 verschiedene Arten, glaube ich, festgestellt. Der Teil war in Frankreich, aber von Afrika. Das ist der Meer. Und der ist die Schwesternart vom Teichrohrsänger. Aber wenn wir jetzt wieder zurück in den Schilfgürtel gehen, eine große Ausgabe vom Teichrohrsänger ist der Drosselrohrsänger, fast doppelt so groß, kräftiger Vogel. Der braucht, im Gegensatz zum Teichersänger, der Allrounder ist im Schilfgebiet, der braucht besonders starkes Schilf. Also der kommt meistens vor am Seerand, am Neusiedlersee jetzt, oder auch an Gräben im Seewinkel. Dort, wo besonders starkes Schilf wachsen kann, vom Untergrund und von den Wuchsbedingungen. Und das ist ein Vogel, der sehr produktives Gebiet braucht, damit er die Jungen hochziehen kann. Und das ist ein Vogel, der auch sehr leicht zu bestimmen ist vom Gesang. Vielleicht kannst du später einen Gesang reinspielen. Der heißt im Holländischen heißt er, glaube ich, Karekiet. Den Vogel schon sehr gut beschreibt. Das ist ein sehr tiefer Gesang, dadurch, dass er größer ist oder größere Syrinx und kann tiefere Frequenzen singen. Und er ist ein sehr produktiven Gebiet am Rand vom Schilfgürtel, eigentlich immer am seeseitigen, am landseitigen, wenn ich jetzt am Neusiedlersee schaue. Und das ist auch ein Vogel, der nach Afrika zieht, nicht so weit wie der Sumpfrosänger.
Weil wir noch am Anfang von der Podcast-Folge stehen, magst du vielleicht noch erklären, was du mit produktiv genau meinst?
Dass sehr viel Beute produziert wird. Das heißt, dass sehr viel Nahrung, die Rohrsänger sind Insektenfresser und meistens Fluginsekten, aber sie können alles nehmen, was da ist, je nach Art, ist es ein bisschen unterschiedlich. Und als Schilfgebiet ist vor allem an den Rändern extrem produktiv. Einerseits wächst die Schilfpflanze extrem schnell, also die kann bis zu 4 cm am Tag wachsen. Und wenn sie am Wasser steht, dann entstehen im Wasser extreme, häufige Insektenpopulationen, die dann die Grundlage bieten für die Brutbiologie der Vögel. Und die erklären die hohe Dichten, zum Beispiel beim Teichersänger, der kann ein Revier 250 Quadratmeter haben. Das ist wirklich sehr weniges für einen Vogel. Ja. Und es kann vorkommen, dass der Drosselrohrsänger Teichersänger rausprügelt, um sein Revier freizuhalten. Warum? Wahrscheinlich, um Prädatoren, also Fressfeinde, nicht aufmerksam zu machen auf vorkommende Nester und so das Gebiet freizuhalten. Dann gleichzeitig mit dem Teichersänger kommt im inneren Schilfgürtel der Mariensänger vor. Der gehört zu den gestreiften Rohrsängern, die jetzt in der Systematik in dem letzten Buch, ich habe nachgeschaut, vom Fielzo getrennt worden sind von den ungestreiften Rohrsängern vorhanden, also gar keine Acrocephalus mehr sind, von lateinischen Gattungsnamen. Und die sind auch gute Kletterer, sind aber diametral zum Teichrohrsänger bevorzugen sie eher die unteren Schichten vom Schilf. Sie sind angepasst an Altschilf, das heißt Schilf, das älter ist, also ein paar Jahre. Da kommen jetzt ein paar Untersuchungen von uns rein, dass also das bevorzugte Alter am Neusiedlersee ist jetzt so circa 9 bis 15 Jahre. Aber wenn das älter wird, dann geht es bergab. Und die haben eine ganz andere Jagdtechnik, also der Teichrohrsänger ist vor allem am Fluginsekten, die Ptera, also so Zweiflügler fixiert, während der Mariensänger direkt an der Wasserkante oft fischt, alle möglichen arthropoden Insekten aufnimmt oder auch Spinnen und ein ganz anderes Suchverhalten. Also starrt eher länger und schaut eher, ob sich was bewegt und schnappt und so. Er kann auch tiefer ins Wasser reintauchen als der Teichrohrsänger. Kommt in Gebieten vor, die prinzipiell aufgelockert sind, Altschilf, die weniger produktiv sind und dadurch ist die Dichte geringer von dem Vogel. Also der ist wesentlich seltener als der Teichersänger. Da haben wir vielleicht 10.000 jetzt ungefähr. Wobei das ist alles gezählt worden 2018 und das nimmt jetzt nicht in Rücksicht, dass das jetzt weniger Wasser ist und wahrscheinlich auch weniger Marissensänger. Ja, zum Marissensänger muss ich noch sagen, das ist eher, gehört schon zur seltenen Kategorie der Vögel. Unsere Zählungen, die wir seit 1995 gemacht haben, weisen darauf hin, dass er wahrscheinlich auf die Hälfte runtergegangen ist, wenn nicht mehr. Die Fangzahlen zeigen zumindest, dass auf der biologischen Station Ilmitz, dass viel weniger gefangen worden ist. Und das ist wahrscheinlich prinzipiell im Rückgang in Europa. Eine andere Art, die auch zurückgeht,
ist
das.
In Österreich ist der Mariskensänger, kommt nur am Neustiersee
vor. Genau, ja. Also Deichersänger kommt woanders auch vor, Drosslersänger auch, Schilfrohrsänger auch, aber trotzdem Hauptgebiet Neusiedlersee. Neusiedlersee ist insofern wichtig, weil er mit seinen 180 Quadratkilometer Schilf ein riesiges europäisches Reservoir ist für diese Vögel. Und wenn der Neusiedlersee quasi verschwindet, dann brechen Populationen zusammen. Also das kann man jetzt schon sagen. Und beim Schilfrohrsänger ist es so, die hat diese Verlandungszone und die Verlandungszone ist in den letzten 40 Jahren verschwunden am Neusiedlersee. Es gibt nur immer einen Schilfrohrsänger. Ich weiß da jetzt, da haben wir eigentlich keine genauen Bestandszahlen, es wird ja nur ein paar Tausend gehen wahrscheinlich, aber der bräuchte diese Verlandungszonen, die auch der Seckenrohrsänger früher am Neusiedlersee gehabt hat, vor 150 Jahren wahrscheinlich, genau weiß man es nicht, die aber schon längst verschwunden sind durch Amelioration, durch Umackern und so weiter. Und die sind jetzt auch wieder als anthropogen verschwunden. Er taucht ab und zu auf, zur Freude von Birdwatchern, als Durchzügler und wird immer wieder gefangen. Aber ist eigentlich Ausnahmeerscheinung. Und der Sänger ist Sänger jetzt nicht. Der Schilfrohrsänger ist am Rand jetzt und der hat wieder eine produktive Zone, die mehr Insekten hat als das Innere vom Schilfgürtel. Der Seckenrohrsänger, der jetzt in der Harterbeibuster oder vielmehr eigentlich, also in Ostpolen vorkommt, in Wiesengebieten, die hat noch produktivere Nahrungsgebiete. Warum sage ich das immer? Das ist weniger produktiv und mehr produktiv, weil das ganz wichtig ist für die Biologie der Vögel, weil wir haben die Vögel, die in nicht so produktiven Gebieten im Inneren vom Schilfgürtel sind, wie der Deichrohrsänger und der Mariskensänger, sind monogam, also sozial und haben auch wenig Fremdvaterschaften. Also, ich weiß nicht, ob man das noch erklären muss, das ist wie bei Menschen, manchmal gibt es ein Kuckuckskind und das schwankt bei den Arten. Und der Deichrohrsänger ist sozial und auch genetisch sehr, sehr treu. Man kann spekulieren, warum, ob sie es wollen oder ob das Männchen so gut aufpasst. Es gibt verschiedene Theorien, aber es hängt das Paarungssystem ganz sicher mit der Nahrung zusammen. Sobald man zu Arten kommt, die ja in produktiveren, also nahrungsreicheren, insektenreicheren, arthropodenreicheren Gebieten vorkommen, Abschnitten vorkommen, geht es in Richtung Polygynie, das heißt, der Männchen hat mehrere Weibchen. Oder bei Seckenrohrsängern ist das Extrembeispiel für Promiskuität, wo die Männchen überhaupt nichts mehr beitragen zur Aufzucht der Jungen. Nur das Weibchen findet genug Nahrung, um die Jungen aufzuziehen. Und es sucht ja mehrere Partner für die Jungen, die sie haben will. Das sind die Nachteile und die Vorteile fürs Weibchen, also, wenn man so ein Macho-Männchen hat. Beim Drosslersänger ist es so, dass sie so fakultativ oft polygyn sind und das Männchen aber nur beim ersten Weibchen mitfüttert und beim zweiten nicht. Also ähnlich ist es auch beim Schilfrohrsänger. Und dann kann man vielleicht gleich anschließend zu dem kommen wir zu etwas, was zusammenhängt mit dem Paarungssystem, und das ist der Gesang. Die Biologen haben immer versucht herauszukriegen, ja, warum singt er so viel, warum singt er so wenig? Und da fallen schon ein paar Sachen aus. Also zum Beispiel Marissensänger, Deichrohrsänger haben einen sehr variablen Gesang. Variabler als die anderen, die bei uns vorkommen. Und der Gesang ist höchstwahrscheinlich hauptsächlich die Variabilität des Gesanges ist ausgerichtet auf die Anlockung von Weibchen. Wenn man jetzt die zwei vergleicht, dann sind das eigentlich so richtige Problemvögel beim Bestimmen, weil solange der Marissensänger nicht so typisches Pfeifen bringt, so ein bisschen transponierte Nachtigall klingt das, ist ja gar nicht so leicht zu unterscheiden. Ein Tipp also zum Unterscheiden ist, dass ein Deichhaussänger geht wirklich wie ein Uhrwerk, regelmäßig. Er kann in der Geschwindigkeit variieren. Während der Maristensänger wesentlich variabler ist, von einer Silbe zur anderen variieren kann, aber sehr ähnlich klingen kann er und normalerweise immer schneller ist als ein langsamer Deichhaussänger. Aber sobald man das Flöten hört, vom Maristensänger ist es eigentlich ganz klar. Und dieses Flöten ist auch untersucht worden am Neusiedlersee und da ist man draufgekommen, das war glaube ich Herbert Heuer, aber eigentlich war es Birgit Fessel, ist man draufgekommen, diese Dantin, dass das Flöten zur Abwehr von Nachbarn da ist. Während der andere Gesang wahrscheinlich an die Weibchen gerichtet ist. Geht man jetzt zum Schilfrohrsänger, da ist der Gesang auch so, dass er an die Weibchen orientiert ist, aber nicht so variabel, die haben 70 Silben. Er ist wahrscheinlich auch ein bisschen an den Nachbarn orientiert, um das Revier zu verteidigen. Aber es gibt sehr viele Untersuchungen, vor allem aus England, der Gruppe im Catchpole Buchanan, die den Vogel wirklich durchuntersucht haben und den Gesang und draufgekommen sind, dass der Gesang von verschiedenen Sachen abhängig ist, zum Beispiel von der Jungenentwicklung der Männchen. Also wenn die Jungen eine schlechte Kindheit quasi gehabt haben, haben sie natürlich gelernt, vielleicht sogar krank waren, dann sind sie weniger fit, haben aber auch weniger Gesangselemente und das Weibchen hat schon recht, wenn es jetzt ein Männchen nimmt, das besser singt, weil das schon auf eine bessere Fitness hinweist.
Oh wow, ja.
Ja, ja. Und beim Drosselhaussänger ist es so, da gibt es auch eine ganz gute Arbeit. Am Anfang singen die Männchen sowohl zur Revierverteidigung als auch zur Weibchenanlockung, später wahrscheinlich nur zur Revierverteidigung, da singen sie kürzer. Also wenn sie ankommen und einen Drosselhaussänger hat, der singen wie blöd, also wie sehr intensiv. Und die Weibchen, das weiß man aus Schweden, von besendeten Weibchen, die besuchen jedes Revier, hören die Männchen zu, fliegen zum nächsten Revier, schauen sich die Reviere leise an, ohne dass das Männchen was merkt und lassen sie dann nieder. Der wirkliche Grund ist wahrscheinlich da nicht, dass dieses verschiedene Repertoire, es ist fast anzunehmen eher, dass es die Habitatqualität ist. Also ein Weibchen sagt, okay, das Männchen Robert singt sehr schön und das Revier ist super, da kann ich bleiben, auch wenn da schon anders Weibchen ist, da kriege ich noch immer genug. Während der Kali da am Rand wirklich ein ganz schlechtes Revier hat, es tut mir leid, es wird nichts. Ja, also so auf die Art kann man sich das vorstellen, wenn ich das Ganze vermenschlichen tue. Aber das dürfen so, die Selektionskräfte in Wirklichkeit dürfen wirklich so laufen. Und ja, es gibt, weißt du, hast du noch Fragen?
Ja, es sind noch einige Fragen offen. Gut. Vielleicht zur optischen.
Optisch gibt es die gestreiften und die nicht gestreiften Rohrsänger. Maristensänger hat diese rotbraune Kappe, dadurch ist er unverwechselbar. Der Schilfrohrsänger hat einen Überaugenstreif und im Gegensatz zum Senkrohrsänger hat er nicht seinen Mittelstreif. Und der Drosselhaussänger, der unscheinbarste ist vielleicht der Deichhaussänger, der dem Sumpfrohrsänger sehr ähnlich ist, ganz einfach am Gesang zu unterscheiden mit den vielen Imitationen vom Sumpfrohrsänger. Sonst, ich meine, der Kopf ist ein bisschen höher, es hat ein bisschen Kindchenschema beim Sumpfrohrsänger und der Schnabel ist kürzer. Wenn man natürlich einen Vogel kurz sieht, ist es schwierig. Ja. Also Gesang ist immer sicher das Gescheiteste zum Bestimmen.
Wollen wir vielleicht kurz über die Bestandszahlen sprechen? Und der Sumpfrohrsänger, dem geht es ja, glaube ich, nicht so gut. Also BirdLife Schweiz hat ihn heuer zum Vogel des Jahres gekürt in der Schweiz. Geht es denn bei uns auch nicht gut und wie geht es den anderen Rohrsängern?
Neusiedler ist ja nicht der häufige Vogel, der kommt nur am Rand vor. Die meisten Vögel sind eigentlich wahrscheinlich außerhalb vom Neusiedler Seegebiet. Ja. Ich meine, diese Rohrsänger prinzipiell sind immer betroffen von Drainagierungen und Zerstörung von Habitat von Menschen. Also sei es jetzt, dass man die ganze Vegetation platt macht oder das reguliert oder so viel Grundwasser abpumpt, wie es zum Beispiel jetzt im Neusiedlersee passiert, am Seewinkel. Wo wir einerseits die Klimaerwärmung haben und jeder schreit, man braucht eine Wasserzuleitung. Andererseits wird aber so viel Wasser verbraucht im Seewinkel, dass die Lacken einfach zugrunde gehen, weil der Grundwasserspiegel so abgesenkt wird. Und es erfolgt keine Anpassung an den Klimawandel, kann man ganz grob sagen. Es wird so weitergemacht wie bisher. Im Gegenteil, man versucht sogar noch mehr rauszuholen. Und das wirkt sich dann halt natürlich auf die Bestandszahlen aus, von den Feuchtgebieten. Prinzipiell bei den Feuchtgebieten muss man sagen, am Neusiedlersee haben wir sehr viel Schilf. Aber was die Leute oft vergessen, wenn sie am Neusiedlersee sind, ist, dass Schilf wirklich nicht häufig ist in Europa. Schilf ist eine Pflanze, die starke Rückgänge gehabt hat in ganz Europa und wir haben eine Ausnahmesituation da. Und Schilf ist eine Pflanze, die davon abhängig ist, dass der Wasserstand stark variiert. Das heißt, Schilf verträgt es nicht, wenn es die ganze Zeit trocken ist und Schilf verträgt es nicht, wenn sie permanent unter Wasser ist. Und alle unsere Intensivierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft laufen darauf hin, dass man alles konstant hält. Es gibt nicht mehr das normale Verschwinden von Schilf, wie es wahrscheinlich früher im Neusiedlersee war, wo alles überschwemmt worden ist und der Schilfgürtel ist verschwunden und dann wiedergekommen, sondern es gibt nur immer Versuche, alles gleich zu halten. Oder, wenn es woanders ist, also das Seewinkel woanders, das Trockenlegen, der schnelle Abfluss vom Wasser, natürlich genauso natürlich für Schilf, wenn es alles trocken fällt. Und weil es dann zur Sukzession kommt, Büsche kommen auf, dann kann man vielleicht ein Rohrsänger verwandter wie der Gelbspötter, aber ist nicht gut für die eigentlichen Rohrsänger.
Vielleicht zur Bestimmungshilfe, du hast es ja eh schon angesprochen, aber wenn man jetzt quasi da einen See hat, dann ist die Schilfzone und dann ist schon diese Zone, wo es dann schon in den Wald übergeht oder quasi auf die Wiese, also dieser Randbereich. Wo kommt welcher Rohrsänger vor? Vielleicht wollen wir das nochmal zusammenfassen.
Es kommt natürlich am See davon. Also wenn es ein Teich ist in Österreich, dann gibt es keinen Drosselrohrsänger. Es kommt darauf an, wie die Schilfnutzung ist, wie der Schilfbestand ist. Das heißt, wenn das Schilf jedes Jahr gemäht wird, kommt es auch nicht vor, oder wie ich jetzt gesehen habe, wenn da so viel Schnee drauf fällt im Frühjahr, dass alles zusammengebrochen ist, dann kommt es auch nicht so häufig vor. Bei einem ganz jungen Schilf, einjährigen Schilf, gehen die Arten schon ein, aber später. Und wenn ich jetzt so einen großen See nehme, wie den Neusiedlersee, mit einem vielgestaltigen Schilfgürtel, dann ist es so, dass ganz am Rand der Schilfrohrsänger ist, in Gebieten, die fast schon nur kurzzeitig überschwemmt werden. Der ist angepasst, dass er quasi durch diese Wiesen-Schilf-Mischzone sich bewegt, mit Schneidried oder anderen solchen Staudenpflanzen. Oder ich sollte vielleicht noch weiter rausgehen. Bei Hochstauden und Gräben ist der Sumpfrohrsänger. Wenn ich dann zum See komme, dann habe ich größere Wiesenbereiche, die vernässt sind, dann habe ich, wenn ich Glück habe, den Schilfrohrsänger. Wenn ich dann weiter reingehe, dann gibt es schon einen Überlappungsbereich mit Teichrohrsänger, der dann alle Schilfgebiete bis raus besiedelt, geht dann in alte Schilfbereiche, die, wie schon vorher gesagt, wenn sie optimales Alter haben von 9 bis 15 Jahren, das nicht oft gibt, es gibt eigentlich nur im Neusiedlersee, dann kommt der Maristensänger vor, aber wieder gemeinsam mit dem Deichrossänger. Und dann in Bereichen ganz draußen am Neusiedlersee, wo ein sehr starkheimiges Schilf ist, haben wir den Drosselrohrsänger. Und den haben wir dann aber auch wieder am Land, wenn da zum Beispiel Gräben sind, also wenn einer durch den Seewinkel fährt und da gibt es oft so Entwässerungsgräben, wo starkes Schilf wächst, da findet man auch einen Drosselrohrsänger. Ist eigentlich fast besser zu beobachten auf dort. Ja. Und auch der Schilfrohrsänger ist eigentlich besser zu beobachten, wenn man im Neusiedlerseegebiet ist, entlang von solchen Gräben. Also am besten, man fährt runter. Da ist es das letzte März, 1. Aprilwoche, ich hoffe, ich vertue es in die Monate. Das ist die beste Zeit. Oder ist es Mai, warte, ich vertue es nicht mehr.
Maristensänger kommt im März und dann?
Ich glaube, März, April ist der Schilfrohrsänger. Maristensänger kommt auch früher an, das singt früher stärker. Während die Deichrohrsänger und dann Drosselrohrsänger später ankommen, Sommersänger auch sowieso. Aber ich glaube, so 1. Aprilwoche ist eine gute Zeit für einen Schilfrohrsänger, den überall zu hören und zu sehen und zu fotografieren.
Noch ein Fun Fact eben zum Drosselrohrsänger mit dem Spruch "Schimpfen wie ein Rohrspatz" soll ja der Drosselrohrsänger ursprünglich gemeint sein. Das passt ja dann perfekt.
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nicht, das ist ein Irrtum. Also ich glaube, wie ein Rohrspatz, es kann nur entweder die Rohrma oder der Rohrschwirtel sein. Weil der Rohrschwirtel hat so einen Ruf, der so typisch ist, den kann ich so nachmachen. Und von mehr Leuten wird es eigentlich der Rohrma zugeordnet, die je nach Brutphase, das ist ein Vogel, den ich sehr genau kenne, je nach Brutphase verschieden singt. Und vor allem dann, wenn das Weibchen brütet, so einen kontinuierlichen Gesang hat. Und ich glaube eher, dass er gemeint ist. Auch vom schwarzen Kopf her, also die Rohrma meine ich jetzt, sie, als der Drosselrohrsänger. Aber ich weiß nicht, ich meine, vielleicht gibt es verschiedene Meinungen.
Ich glaube auch, dass es verschiedene Meinungen gibt, genau so wie es bei unserem Wappentier auch Unstimmigkeiten gibt.
Ja, da gibt es welche Adler da genau. Ja. Aber man kann es dem Beobachter selbst überlassen, was er mehr Spatzen ähnlich findet. Ich glaube, die Rohrma am ehesten, wenn sie kontinuierlich singt, beziehungsweise
auch vom Aussehen, vom Felssperling, ja, und Rohrammer haben doch
Pinken. Ja, der schwarze Kopf und so, ja, für einen Laien vielleicht. Ja. Vielleicht am ehesten das. Während die Rohrsänger, also den Drosselrohrsänger würde ich ja dem Hardrock zuordnen, als ein Spatzen. Also der tut ja wirklich volle loslegen mit seinen bassartigen Tönen.
Ich habe mir die Ankunftszahlen 2022 von Ornithon angeschaut, also wann die Rohrsänger eben aufgetreten sind. Da ist mir eben aufgefallen, dass der Maristensänger schon im März zu finden ist, dann gefolgt vom Teichrohrsänger, gefolgt vom Schilfrohrsänger und dann dem Drosselrohrsänger. Mhm. Und ab Mai eben dann dem Sumpfrohrsänger, wie wir schon gesagt haben, dass der dann nur alle zwei Monate circa da ist. Wie lange kann man denn jetzt die Arten noch im Herbst beobachten? Ich meine, der Sumpfrohrsänger ist weg, haben wir schon festgestellt. Ist noch ein anderer da?
Der Maristensänger war normalerweise immer da am Neusiedlersee im Herbst mit einem Herbstgesang. Das hängt ja von den Wasserständen anscheinend sehr ab. Ich glaube, in letzter Zeit weniger. Aber sonst war das ein guter Tipp, im Seebad eben zu gehen und den Maristensänger singen zu hören. Aber ich weiß, war schon lange nicht mehr im Herbst unten. Der Maristensänger ist eine Art, die ja nicht sehr weit wegzieht und in bestimmten Gebieten auch bleiben kann. Also vor allem, wenn man in der Camargue brütet. Ich glaube, bei uns sieht er noch weg, soweit man weiß. Aber wenn du das ansprichst mit den Ankunftszeiten, selbst in meiner relativ Vogelentwicklung, kurzen Lebenszeit, merke ich, dass die Vögel immer früher kommen. Also bei Deichrossänger hat sich das jetzt in den letzten 40 Jahren, glaube ich, um 3 Wochen verschoben. Stimmt wahrscheinlich beim Drosselrohrsänger weniger. Der Drosselrohrsänger schafft es nicht, sich so gut anzupassen, glaube ich auch, weil er weiter zieht und er kann sich nicht so flexibel reagieren drauf. Deichrossänger kennen das besser. Also diese Ankunftszeiten, die sind, die du jetzt gesagt hast, das sind die aktuellen, aber man muss rechnen, dass sich das in nächster Zeit verschiebt, wieder noch mehr nach vorne.
Ja, und das war jetzt noch nicht der Durchschnitt von den letzten Jahren, sondern ich habe mir nur 2022 angeschaut, dem her. Jedes Jahr ist ja auch wieder unterschiedlich. Hast du vielleicht abschließend noch einen Tipp für Leute, die sich an die Rohrsängerbestimmung erst ranmachen? Also na klar, die Stimmen hören, aber gibt es irgendeinen konkreten Tipp von dir, wie man da vorgehen kann, wenn man vorher sich eigentlich noch nicht mit dieser Artengruppe auseinandergesetzt hat?
Mein Tipp ist, ein schöner Maimorgen am See fahren, Neusiedlsee fahren, einen Damm auswählen, wo man halbwegs ungestört rausmarschieren kann, früh draußen sein und dann einfach vom Landgebiet bis zum See rausmarschieren. Und das ist nicht nur für Rohrsänger, sondern auch für die anderen Schiefvögel interessant. Und dann kriegt man sie, glaube ich.
Danke, Erwin, dass du heute wieder dabei warst.
Dankeschön.
Das war's auch schon wieder mit einer Podcast-Folge von BirdLife-Gezwitscher. Wenn Ihnen solche Podcast-Folgen gefallen, abonnieren Sie doch bitte unseren Podcast, teilen Sie ihn auf Social Media oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Anregungen an socialmedia@birdlife.at. Wir freuen uns natürlich besonders, wenn Sie Mitglied bei BirdLife Österreich werden oder uns eine Spende zukommen lassen, sofern finanziell möglich. Die Buchempfehlungen von Erwin Nemeth und auch ein informatives Video, was auf YouTube zu finden ist, unserer Schweizer BirdLife-KollegInnen, verlinke ich in der Infobox. Mein Name ist Lisa Lugerbauer. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei BirdLife Gezwitscher.